das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Vermutlich rechnete Innenminister Horst Seehofer wohl genau damit, als er heute sagte, die Lage hat sich deutlich verschärft. Am Abend wurde bekannt, dass sich im nordrhein-westfälischen Heinsberg die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten um 14 Fälle auf 20 erhöht hat. Und es ist zu erwarten, dass sich die Zahl weiter erhöht, zumal nach wie vor unklar ist, von welchen Patienten ursprünglich das Virus ausgegangen ist. Landesweit stellen sich die Gesundheitsbehörden auf die neue Situation ein. Seehofer und auch Gesundheitsminister Jens Spahn haben einen gemeinsamen Krisenstab des Bundes zur Corona-Epidemie eingerichtet. Der soll eine großflächige Ausbreitung verhindern. In Gangelt im Kreis Heinsberg führt der Corona-Ausbruch derweil zu reichlich Verunsicherung. Ingrid Bertram und Birgitta Beck.
Gangelt, eine 11.000-Seelen-Gemeinde direkt an der Grenze zu den Niederlanden. Seit gestern ist klar, ein Ehepaar von hier ist seit 2 Wochen mit dem Coronavirus infiziert, ohne dass es einer ahnte. Schulen und Kitas sind jetzt geschlossen und im Kebabhaus mitten im Ort ist es zur Mittagszeit ziemlich ruhig.
Ich gucke, der Bus geht hier vorbei, ist niemand in der Bus und dann Straße nicht viele Leute und bei uns kommt niemand. Normalerweise haben wir diese Zeiten immer ein bisschen Arbeit, ja?
Die Menschen sind beunruhigt. Über 1.000 müssen in Gangelt derzeit in Quarantäne leben, da sie sich potenziell angesteckt haben könnten. Irgendwie ist hier jeder über Umwege davon betroffen, wie etwa der Schwimmlehrer im Ort.
Ich wollte nächste Woche einen neuen Schwimmunterricht beginnen. Und das sind einige Kinder, die sind tatsächlich in Quarantäne, weil der Kindergarten dort auch betroffen war. Und so habe ich es halt gemerkt.
Partys und Feiern werden abgesagt, inklusive Blumendeko. Das bekommt Jacqueline Peters zu spüren. Trotzdem bleibt sie gelassen. Sie weiß von der Ansteckungsgefahr, aber sie versucht ganz normal ihren Job zu machen.
Man guckt natürlich die Kunden an, ob da viel genießt oder gehustet wird. Ich halte nicht direkt Abstand, aber man achtet schon was mehr darauf, ja.
In Gangelt-Langenbruch ist es besonders ruhig. Ein Großteil der Dorfbewohner muss hier zu Hause bleiben, denn viele waren auf der Karnevalssitzung, die auch das infizierte Paar besucht hat. Doch wie lebt es sich in Quarantäne? Wir bekommen Kontakt zu einer Krankenschwester aus dem Kreis, die anonym bleiben will. Sie hat einen Corona-Patienten versorgt, jetzt muss sie zu Hause bleiben.
Ein Netz aus Nachbarn, Freunden, Bekannten versorgt mich. Also das geht auch über Multimedia, WhatsApp schreiben und sagen, hör mal, ich brauche einen Liter Milch oder bring mir mal was mit. Das ist überhaupt kein Problem. Das hat sofort funktioniert.
Und dann stellen die Ihnen das vor die Tür, oder?
Dann stellen die mir das genau vor die Tür. So ist das leider, ja.
Die Kreisverwaltung bemüht sich über das Internet, alle Besucher der Karnevalssitzung zu erreichen. Betroffene sollen ein Formular ausfüllen. Am Abend gibt der Landrat des Kreises neue Gewissheit.
Dass 14 weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, durch Abstriche den Krankenhäusern abgegeben worden sind, die dann eben von den Laboren gemeldet worden sind. Das Gute ist, die Personen sind, von denen ist keiner ernsthaft erkrankt, sodass alle mit den entsprechenden Hinweisen, in Quarantäne zu bleiben, auch nach Hause entlassen werden konnten.
Der Ausnahmezustand in Gangelt hat noch längst kein Ende.
Und damit nicht weitere Landkreise, so wie Heinsberg, vom Coronavirus betroffen werden, wurden nun verschiedene Maßnahmen beschlossen. Reisende aus Risikoländern etwa sollen ihre Kontaktdaten hinterlegen. Es geht außerdem um mehr Tests bei Verdachtsfällen oder auch den Umgang mit Großveranstaltungen. Vor allem Krankenhäuser stellen nun ihre Abläufe auf die neue Situation ein, wie etwa die Aufnahme von Patienten. Vorsicht vor Nachsicht. Um, so André Katschall und Judith von Plato, eine Antwort zu finden auf die Frage, die derzeit Deutschland bewegt.
Wie schlimm wird das Coronavirus Deutschland treffen? Diese Frage kann noch nicht einmal der Leiter des Robert-Koch-Instituts zuverlässig beantworten. Der Grund? Noch immer ist zu wenig über das Virus bekannt.
Also ich kann keine Prognose geben dazu, aber ich denke, dass es eher so wird wie eine schwere Grippewelle.
Keine Prognose, aber ein Szenario, das momentan wahrscheinlich scheint. Eine Animation des Robert-Koch-Instituts, die eine Grippewelle zeigt. Diese würde nicht das ganze Land auf einmal lahmlegen, sondern in mehreren Schüben regional unterschiedlich stark auftreten. So ähnlich könnte es auch bei einer möglichen Corona-Epidemie aussehen. Doch es gibt viele Unbekannte.
Und natürlich haben wir auch die Hoffnung, dass wir das handeln können. Aber wir wissen nicht, wie sich das entwickelt. Das wird täglich überprüft und wir werden schauen, wie stark wir das Virus eindämmen können.
In Berlin nahm heute ein gemeinsamer Krisenstab von Gesundheits- und Innenministerium die Arbeit auf. Deutschland sei verhältnismäßig gut vorbereitet, hieß es. Doch einiges sei verbesserungswürdig.
Ja, wir haben Pandemiepläne und ja, wir haben Abläufe. Aber ich habe den Eindruck, wir üben sie nicht oft genug in diesem Land.
Sorgen bereiten zudem Großveranstaltungen wie die internationale Tourismusbörse ITB, die ab Mittwoch wieder in Berlin stattfinden soll. Die Messe hat Schutzmaßnahmen angekündigt. In diesem Jahr soll mehr geputzt und desinfiziert werden. Doch reicht das aus gegen Corona, das sich offenbar vor allem per Tröpfcheninfektion verbreitet?
Ja, das ist eine Frage, die fachlich so zu beantworten ist, dass es eben wirklich keine adäquate Maßnahme ist.
Das Problem könnte sich morgen bereits erledigt haben, denn dann soll der Krisenstab eine Empfehlung zur ITB aussprechen.
Großveranstaltungen mit beachtlicher internationaler Beteiligung und ähnliche Dinge, die sollen morgen fachlich durchleuchtet werden.
Und dabei sei, so Seehofer, die Sicherheit der Bevölkerung höher zu bewerten als wirtschaftliche Interessen.
Über das Coronavirus habe ich vor der Sendung mit Alexander Reinhardt gesprochen, dem Präsidenten der Bundesärztekammer. Guten Abend, Herr Reinhardt.
Guten Abend, Herr Zambaroni.
Die Lage hat sich verschärft. Die Bundesregierung geht davon aus, dass sich das Virus weiter ausbreiten wird. Sind wir dafür gut genug aufgestellt hier in Deutschland?
Ich würde sagen, ja, das ist immer schwer vorherzusagen, weil man nicht weiß, welche Ausmaße das annehmen kann im Extremfall. Aber aktuell sind wir auf jeden Fall gut ausgerüstet und aufgestellt. Und wir sind eines der Länder der Welt mit der höchsten Dichte an Krankenhäusern, mit der größten Zahl an Krankenhausbetten bezogen auf die Zahl der Bevölkerung und auch sehr vielen vertragsärztlichen Praxen. Also ich glaube, wir sind schon gut aufgestellt in Deutschland dafür.
Nehmen Sie allein aus dieser Statistik Ihre Zuversicht?
Ich nehme aus der Statistik meine Zuversicht, aber auch aus der Tatsache heraus, dass wir natürlich schon vor 2 Jahren eine große Influenza-Welle hatten, dass wir im Jahr 2012 die Schweinegrippe überstanden haben. Also es ist ja nicht ganz neu, dieses Szenario. Und insofern würde ich sagen, aus den Erfahrungen, auch aus der Zeit und den Strukturen, die wir haben, nehme ich gute Zuversicht, ja.
Zu den Strukturen gehört eben die medizinische Versorgung. Wie sieht es denn da mit dem Schutz für das medizinische Personal selbst aus? Wir haben ja gesehen in China, dass auch behandelnde Ärzte daran gestorben sind.
Auch behandelnde Ärzte können selbstverständlich erkranken an Infektionserkrankungen und können auch daran versterben, wenn sie schwerwiegend verlaufen. Das ist immer schon so gewesen. Der Schutz, den medizinisches Personal an den Tag legt, hängt davon ab, dass man die Dinge so macht, wie man es machen sollte. Also das heißt in diesem Falle Mundschutz, Brille, Schutzanzug und alles, was man braucht. Wer das vernünftig anwendet, wird und alle Maßnahmen berücksichtigt, wird wahrscheinlich gute Chancen haben, sich nicht zu infizieren. Aber es gibt keine Garantie in diesen Fällen.
Die Krankenhäuser sind aber das eine. Welche Rückmeldung bekommen Sie denn von den Arztpraxen? Vor welchen Problemen stehen die denn?
Die Arztpraxen stehen vor den Problemen, dass sie häufig nicht richtig wissen, soll ich testen, soll ich nicht testen. Wir sind gerade dabei, mit dem Bundesministerium für Gesundheit, den großen Organisationen im Gesundheitswesen, eine Infokampagne an die niedergelassenen Ärzte auch auszugeben, in denen wir sie darüber aufklären, wann sie testen sollten. Es gibt vom Robert-Koch-Institut Maßnahmen, die empfohlen werden oder ein Prozedere, was empfohlen wird. Wir gehen noch darüber hinaus und sagen also auch in der noch nicht unbedingt unter dieses Prozedere fallenden Fällen soll man im Zweifelsfall einmal zu viel als einmal zu wenig testen, damit wir wirklich es nicht versäumen, Menschen zu detektieren, die erkrankt sind, die vielleicht noch keine Symptome haben, aber Überträger sein können.
Ich habe jetzt heute Morgen mit einer niedergelassenen Ärztin gesprochen, die Rat beim Gesundheitsamt suchte, welche Schritte sie denn jetzt in ihrer Praxis einleiten sollte, und die bekam irgendwie keine richtige Antwort, sagte sie. Sind die Behörden da noch nicht ganz auf der Höhe dieses Problems?
Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil sie könnte zum Beispiel sich die Website des RKI angucken oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder auch die der Bundesärztekammer. Da sind all diese Dinge einsehbar, wenn sie jetzt in dem speziellen, spezifischen Gesundheitsamt unter Umständen jemanden angetroffen hat, der ihr dazu Auskunft geben konnte. Aber ich halte das für recht unwahrscheinlich, weil in den letzten Tagen doch sehr viel Infomaterial eigentlich an die entsprechenden Einrichtungen gegangen ist.
Halten Sie das aber für ausreichend?
Zunächst mal ja, weil was sollen wir aktuell mehr tun? Die Fragestellung, ob mehr zu tun ist, hängt ja davon ab, wie sich der Infektionsverlauf oder der Verlauf der Infizierten ergibt. Die Zahlen, wir haben ja die Situation, dass wir in NRW einige Fälle haben, von denen wir die Infektionskette nicht kennen. Und insofern können wir auch die Infektionskette nicht unterbrechen. Und wenn das in größerer Form auftritt, dann sind natürlich andere Maßnahmen noch als die Informationen, die jetzt gegeben sind, erforderlich. Dann muss man schon darüber nachdenken, ob tatsächlich Einrichtungen geschlossen werden oder andere Maßnahmen getroffen werden. Das bleibt dann abzuwarten, was auf uns zukommt.
Wenn jemand nun grippeartige Symptome feststellt, an wen sollte der sich dann wenden? Eher ins nächste Krankenhaus oder zum Hausarzt gehen?
Ich würde zunächst mal den Hausarzt aufsuchen oder zumindest kontaktieren. Man muss auch da nicht unbedingt gleich in die Praxis gehen, weil man dann unter Umständen ja auch ansteckend ist, sondern vielleicht sollte man zunächst mal mit der Hausarztpraxis Kontakt aufnehmen und dann gemeinsam erörtern, wie man vorgeht, dass man vielleicht zu einem Zeitpunkt einbestellt wird, wo die Praxis dann leer ist oder eine Ansprechstundenzeit in die Praxis geht, dass man unter Umständen auch mehr Hausbesuche fährt, ist eine Strategie, über die wir jetzt diskutiert haben, damit dann die Betroffenen eben nicht andere Menschen, die noch nicht erkrankt sind oder auf die treffen. Das sind alles Maßnahmen, die jetzt schon greifen und die schon umgesetzt werden.
Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer, vielen Dank für die Informationen.
Ich danke Ihnen.
Ja, die Verunsicherung wegen der gesundheitlichen Folgen ist groß und hinzu kommt, dass bald für viele die Ferienzeit beginnt. Und die fragen sich jetzt, können wir noch in den Urlaub reisen? Wollen wir uns an Flughäfen oder an Bahnhöfen in die Menschenmengen einreihen? Und wer zahlt eigentlich bei Stornierungen? Die Deutsche Bahn etwa kündigte an, Corona-bedingte Ausfälle von Bahnfahrten kostenfrei zu erstatten. Joscha Bartlitz hat heute eine Familie getroffen, die fast unbeschwert in den Urlaub gestartet ist, aber eben nur fast.
Sabine Bauer-Steinagel, ihr Sohn und ihr Mann haben gute Laune heute Mittag am Frankfurter Flughafen. Mit Freunden fliegen sie für 4 Tage nach Lissabon. Ein bisschen mulmig ist ihnen schon wegen Corona, aber...
Spaß wollen wir uns nicht verderben lassen. Und ich glaube, meine Frau hat am meisten dran gedacht. Also ich da weniger, ich bin ein bisschen unbedarfter.
Sie hat, wie viele Reisende, Mundschutzmasken dabei und die gleich für die ganze Gruppe eingekauft.
Weil meine Arbeitskollegen gesagt haben, nimm Mundschutz mit. Aber ich habe auch Desinfektionsmittel dabei, also Handdesinfektionsmittel, weil ist ja eigentlich Tröpfcheninfektion und vor allem die Hände sollen halt sauber bleiben.
Sie wollen vorsichtig sein. Eine Absage der Reise kam für sie nicht in Frage. Doch was, wenn Urlauber eine Stornierung in Betracht ziehen?
Der Reisende hat das Recht, den Vertrag zu kündigen, wenn im Zielgebiet tatsächlich ernsthafte Gefahren für die Gesundheit oder für die Durchführung der Reise bestehen. Das heißt also, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Reisende erkrankt oder wenn die ganze Reise gar nicht durchgeführt werden kann, beispielsweise weil der Flughafen gesperrt ist.
Nur wenn etwa eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes vorliege und damit eine akute Gefährdungslage bestehe, sei eine kostenfreie Stornierung möglich. Sollte man am Reiseort unter Quarantäne gestellt werden, gibt es rechtlich einen Unterschied zwischen Pauschalurlaubern und individuell gebuchten Reisen.
Bei der Pauschalreise hat der Reiseveranstalter in der Situation sogenannte Beistandspflichten. Das heißt, der muss sich um den Reisenden kümmern und der muss auch für die Rückbeförderung sorgen. Aber wenn es um den Verdienstausfall geht am Arbeitsplatz, den bekommt man natürlich nicht vom Reiseveranstalter ersetzt.
Individualreisende müssen sich im Quarantänefall selbst um ihren Rückflug kümmern.
Risiko. Will ich mir da jetzt auch nicht zu viel Kopf machen, weil sonst brauchst du gar nicht wegfahren.
Wenn es passiert, dann passiert es. Ich kann es nicht ändern. Ich könnte genauso gut hier in Deutschland erkranken.
Schlechter wäre das natürlich. Ich habe nächste Woche relativ viele Termine, aber wie gesagt, man kann es nicht halten.
Familie Bauer Steinagel will sich mit guter Hygiene vor dem Coronavirus schützen und hofft auf einen gesunden Kurzurlaub in Lissabon.
Der Umgang mit dem Coronavirus hier in Deutschland. Dazu ein Kommentar von Monika Wagner vom Westdeutschen Rundfunk.
Gestern Abend im Supermarkt. Eine sichtlich erschöpfte Kassiererin entschuldigt sich für die ausgedünnten Regale. Hamsterkäufe, Sie wissen schon, Corona. Seit die Zahl der Erkrankten auch in Deutschland wächst, gerät für viele die Welt aus den Fugen. Sie schwanken zwischen Panik und Verwunderung, zwischen Rationalität und Ängsten. Und das hat viel mit Wörtern zu tun und mit Medien. Immer mehr Infizierte, Corona-Angst in Deutschland, Familienvater kämpft um sein Leben, Epidemie, Pandemie, dramatisch. Keine Frage, das Coronavirus ist mit einer 2%igen Sterblichkeit gefährlich. Auch gefährlicher als die normale Grippe, mit der wir jedes Jahr zu tun haben. Doch diese normale Grippe ist auch gefährlich. Auch sie hat zum Beispiel in dieser Saison schon 160 Todesopfer gefordert. Fast 100.000 Menschen sind erkrankt. Mehr als 16.000 mussten im Krankenhaus behandelt werden. Wenn die Medien auch über jeden einzelnen dieser Fälle in gleicher Form berichten würden, würde wahrscheinlich niemand mehr das Haus verlassen. Dabei darf bei Corona nichts verharmlost werden. Wachsamkeit und rationales Handeln sind dringend nötig, vor allem um die zu schützen, die am stärksten gefährdet sind. Alte Menschen, Immungeschwächte, Menschen mit Vorerkrankungen. Das Robert-Koch-Institut hat eigentlich dafür eine kluge Strategie entwickelt. Corona eindämmen, solange es möglich ist, um Zeit zu gewinnen. Zeit für Impfstoffe, Zeit für Gegenmittel und für die Aufrüstung der Kliniken. Wenn Eindämmen nicht mehr möglich ist, Konzentration auf den Schutz und die Versorgung der besonders Gefährdeten. Jeder kann mithelfen, die Verbreitung zu verlangsamen, durch Wachsamkeit und gute Hygiene. Panikmache hilft dabei keinem. Medien und Verantwortliche müssen jetzt einen kühlen Kopf bewahren. Und wir alle auch.
Die Meinung von Monika Wagner. Der rassistische Anschlag von Hanau ist etwa eine Woche her. Das Gedenken an die Todesopfer wird gerade auch in einer berührenden Aktion aufrechterhalten. Unter dem Motto Briefe für Hanau schreiben Menschen aus ganz Deutschland den Angehörigen und drücken ihre Anteilnahme aus. Derweil richtete der Innenausschuss des Bundestages den Blick heute darauf, wie es zu diesem Anschlag kommen konnte. Michael Stempfle.
Für Gökay Akbulut ist die Aufarbeitung des Attentats von Hanau im Bundestag etwas sehr Persönliches. Die Kurdin kennt eine der Opferfamilien.
Diese Wut, die da jetzt ist, und diese Hoffnungslosigkeit, weil man natürlich auch Angst hat, nach 2 Wochen geht das Tagesgeschäft wieder weiter bis zum nächsten Anschlag.
Rassistische Anschläge gegen Menschen mit Migrationshintergrund und gegen Muslime. Die Sorgen der Opferfamilien kommen beim Bundesinnenminister an.
Deshalb müssen wir gemeinsam mit den Muslims schauen, wie ihre Einrichtungen und sie auch als Menschen und Personen geschützt werden können. Das ist alles eine anspruchsvolle Aufgabe, aber wir leben hier in einer bedrohlichen Zeit.
Die entscheidende Frage für den Generalbundesanwalt und die Ermittler: Hat der mutmaßliche Täter allein gehandelt? Spurensuche. Zeitweise mag er zurückgezogen gelebt haben, zeitweise auch nicht. Er lebte mehrere Jahre in München und hat auf diesem Gelände Schießtraining absolviert. Um hier aufgenommen zu werden, brauchte er offenbar 2 Personen, die für ihn bürgen. Auch nach seiner Münchner Zeit, als er wieder in Hessen lebte, tauchte er in Schützenvereinen auf. Im Innenausschuss wurde bekannt, kurz vor der Tat trainierte er besonders häufig an der Waffe.
Er hatte eine Genehmigung dafür, auch Schusswaffen mit ins Ausland zu nehmen. Das halte ich für eine sehr relevante Information. Auch da wird wieder deutlich, wie strategisch und planvoll der Täter vorgegangen ist.
Das Gebot der Stunde, die richtigen Lehren ziehen. Nicht überhastet und doch konsequent.
Ein weiterer zentraler Punkt, der uns beschäftigen wird und muss, ist, welche Personen in diesem Land haben überhaupt Waffen? Wie sieht es mit der persönlichen Eignung aus?
Eine Woche nach der Tat noch viele Fragen offen. Warum ließ sich der mutmaßliche Täter kurz vor seinem Anschlag noch eine Waffe, obwohl er selbst schon 2 Waffen besaß? Und warum reiste er 2018 nach Wyoming in den USA? Traf er dort Rassisten? Das FBI hilft nun bei der Aufklärung. Viele gute Ansätze, so Akbulut, aber das reiche nicht.
Das große Problem Rassismus in unserer Gesellschaft, die wirklich sehr breit stattfindet und die strukturell ist, die institutionell ist, die das Leben der Migrantinnen und Migranten hier in Deutschland in den letzten Jahren massiv erschwert hat, das wird hier nicht aufgegriffen.
Akbulut weiß, für die Opferfamilie wird es ein langer Weg, wieder Vertrauen in den deutschen Staat zu gewinnen.
Ein Handschlag der Solidarität mit den besten Wünschen für die Zukunft, die so ungewiss ist. Bundespräsident Steinmeier aus Deutschland, wo seit fast 75 Jahren Frieden herrscht, zu Besuch bei General Burhan im Sudan, wo Jahrzehnte des Bürgerkriegs und der Gewalt hinter den Menschen liegen. Für den mühsamen Weg hin zur Demokratie versprach Steinmeier deutsche Unterstützung. Ein Putsch hatte die Herrschaft des sudanesischen Machthabers al-Bashir vor gut einem Jahr beendet. Im Zuge des Umsturzes in dem nordostafrikanischen Land gab es viele Opfer. Zwar einigten sich Militär und Oppositionelle schließlich auf eine Übergangsregierung, doch aufgearbeitet sind die traumatischen Ereignisse noch lange nicht. Angehörige bangen bis heute um zahlreiche Vermisste, berichtet Daniel Hechler.
Sie braucht Gewissheit. Bis dahin gibt sie keine Ruhe. Seit 8 Monaten schon sucht Somaya Osman ihren Sohn Ismail in Khartoum. So wie viele Mütter. Auch wenn sie ahnt, dass das vergebens ist. Ich kann meine Gefühle, meine Trauer nicht in Worte fassen. Ich kann es einfach nicht. Ihre Odyssee führt sie in Leichenhallen, Polizeistationen, zu Anwälten und auch Kliniken. Wieder und immer wieder fragt sie nach. Niemand aber konnte ihr bislang helfen. Von ihrem Sohn fehlt jedes Lebenszeichen. Hier schlief Ismail bis zuletzt. Seinen Rucksack ließ er zurück, bevor er Anfang Juni mit dem Auto abends aufbrach. Er wollte sich der Protestbewegung anschließen. Unterwegs ließ er einen Freund raus, der sah noch, wie sich Sicherheitskräfte näherten. Seither ist Ismail verschollen. Wir wollen wissen, wo unsere Kinder sind, die Gründe für ihr Verschwinden erfahren, die Täter finden, ihre Motive kennen. Erst dann können wir die Zukunft in diesem Land gestalten. Zurück liegen turbulente Zeiten. Im vergangenen April stürzt Langzeitdiktator Bashir nach Massenprotesten. Eine Militärjunta übernimmt die Macht. Die Demonstranten lassen nicht locker, fordern eine zivile Regierung. Am 6. Juni räumen Sicherheitskräfte mit brutaler Gewalt ein Protestcamp. Mehr als 120 Menschen sterben, Dutzende verschwinden. Sie aufzuspüren, hat sich die private Initiative Missing zum Ziel gesetzt. Auch für Somalia sind sie unterwegs. Etwa 50 Verschwundene haben Fatja und ihre Freunde nach mühsamen Recherchen gefunden und zurückgeholt, teils schwer traumatisiert. Ihr Leid ist unvorstellbar. Sie wurden gefoltert, geschlagen, gedemütigt. Und doch gibt es Grund zur Hoffnung. Nach zähem Ringen einigen sich Militärs und Opposition im Juli auf eine gemeinsame Regierung. Die will die Verbrechen aufklären, Täter bestrafen, Versöhnung ermöglichen. Iman Youssef hat heute Gewissheit. Ihr Sohn Kusai starb im Alter von 23 Jahren. Er wurde in der Nacht des Massakers erschossen, seine Leiche im Nil gefunden. Die Aktivisten von Missing identifizierten ihn. Er ist für Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit, für Menschenwürde, Menschlichkeit losgezogen. Das ist das Mindeste, was jeder Sudanese in seiner Heimat verlangen kann. Zum ersten Mal seit der Beerdigung macht sie sich auf den Weg zum Grab ihres Sohnes. Ein schwerer Gang. Iman hofft, dass sein Tod nicht ganz vergebens war, dass ihre Heimat eines Tages bessere, gerechtere Zeiten erleben wird.
Der Gesetzgeber darf muslimischen Rechtsreferendarinnen bei ihrer Ausbildung im Gerichtssaal das Tragen eines Kopftuchs untersagen. Das entschied heute das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Linda Zervakis.
Zur Begründung hieß es seitens der Verfassungsrichter, in weltanschaulich-religiöser Sicht müsse sich der Staat neutral zeigen. Geklagt hatte eine frühere Referendarin aus Hessen. Wegen ihres Kopftuches hatte die Deutsch-Marokkanerin Verhandlungen während ihrer Ausbildung nur vom Zuschauerraum aus, nicht aber von der Richterbank verfolgen dürfen. Vertreter der EU-Kommission haben ihre Kollegen der Afrikanischen Union in Äthiopien getroffen. Bei den Gesprächen ging es unter anderem um die Zusammenarbeit Europas mit den 55 afrikanischen Staaten. In Planung ist ein Freihandelsabkommen, das die Wirtschaft auf dem Kontinent ankurbeln soll. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte Afrika zudem Unterstützung bei der Lösung von Konflikten zu, beispielsweise im Bürgerkriegsland Libyen. Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer hat seine Geschäftszahlen für 2019 vorgelegt. Demnach hat das Unternehmen Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Doch nach wie vor belastet Bayer die Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto. Mehr dazu von Markus Görne aus der Frankfurter Börse.
Gebeutelt von den Nebenwirkungen des Monsanto-Kaufs und den damit verbundenen Glyphosat-Klagen gegen Bayer hat der Konzern eine gemischte Bilanz vorzuweisen. Einerseits den Gewinn mehr als verdoppelt, die Zulassung neuer Medikamente steht kurz bevor. Auch Monsanto hat Geld in die Bayer-Kasse gebracht. Andererseits bereitet Monsanto immer stärkere Kopfschmerzen. Die Klagen wegen Glyphosat nehmen nach wie vor zu. Und damit werden auch die finanziellen Risiken für die Zukunft steigen. Denn was die Glyphosat-Klagen Bayer noch kosten werden, ist noch gar nicht klar. Hinzu kommt, dass es in den USA ein Gerichtsurteil gegen einen weiteren Unkrautvernichter namens Dicamba von Bayer und BASF gibt.
Der Eurovision Song Contest ist auf dem Papier ein Komponistenwettbewerb. Doch die musikalische Umsetzung auf der Bühne, die war und ist oft genug auch ein Spektakel der internationalen Vielfalt. Conchita Wurst aus Österreich etwa überraschte 2014 als Diva mit Bart und gewann mit ihrer Hymne Rise Like a Phoenix. Ah! Seit 2018 war es dann Netta aus Israel, die sich mit ihrem Song Toy unkonventionell zum Sieg gurte und gackerte. I'm not your toy, not your toy, you stupid. Weniger extrovertiert gewann dann im vergangenen Jahr der Niederländer Duncan Lawrence. Seine Ballade Arcade traf einfach viele mitten ins Herz. Bloß der letzte deutsche Sieg von Lena Satellite, der liegt mittlerweile schon 10 Jahre zurück. Aber auch dieses Jahr wagen wir einen neuen Anlauf auf die Popkrone Europas. Heute wurde das Geheimnis gelüftet, wer uns denn am 16. Mai in Rotterdam vertritt. Claudia Drechsel war beim ersten Auftritt dabei.
Ein junger Kerl, zurückhaltend, fast scheu. Auf der Bühne aber fühle er sich gut, sagt er. Ben Dolic, 22 Jahre alt, geboren in Slowenien. Seit kurzem wohnt er in Berlin.
Ich fühle mich sehr stolz, dass ich den Deutschland vertrete. Und ich nehme das gerade sehr ernst.
Violent Thing heißt sein Lied. Die Partynummer erinnert ein wenig an Justin Timberlake, Bens großes Vorbild.
Es ist mein Lied, weil ich liebe den Stil von dem Lied. Also es ist sehr poppy und ein bisschen Funk und ich liebe das.
2 unabhängige Jurys musste er von seinem Talent überzeugen. Sein Lied schrieb der österreichisch-bulgarische Erfolgsproduzent Boris Milanov, der schon für andere Nationen Top-Platzierungen beim ESC geholt hatte. Mit ihm soll Deutschland nun raus aus dem Jammertal. 2019 etwa wurde Deutschland Vorletzter. Mit Levina 2017 Letzter. Mit Jamie Lee 2016 Letzter. Und mit Anne-Sophie 2015 genau. Einzig Sänger Michael Schulte hatte 2018 einen respektablen Platz 4 erreicht. Er wird in diesem Jahr den ESC und damit auch den Auftritt von Ben Dolic mitkommentieren.
Es ist jetzt kein Song, der wahrscheinlich so richtig heraussticht, wenn du jetzt sagst, es muss Besonderes sein. Aber ich glaube, was diesen Song ausmacht, ist A, dass er sehr, sehr eingängig ist.
Und B, sei Ben ein verdammt guter Sänger. Im Netz wird darüber diskutiert. Das ist jedenfalls kein Totalausfall. Im Gegenteil, würde ich mir im Stau auf der A60 durchaus ein paar Wochen im Radio antun. Tapfer von ihm, aber nee. Also ich muss ehrlicherweise sagen, da habe ich mit deutlich Schlechterem gerechnet.
Es ist ein guter Song, es ist ein Song, der ins Ohr geht, es ist ein Song, der theoretisch im Radio gespielt werden wird oder könnte und ich bin sehr zufrieden und ich mag, dass der Ben so eher so ein Tiefstapler ist.
Seit heute steht Ben Dolic im Mittelpunkt und ab sofort soll die Arbeit an der Bühnenshow beginnen.
Mal schauen, wie unser Song für Rotterdam dann ankommt im Mai. Damit zum Wetter. Im Süden Deutschlands tobt gerade ein Sturm, Sven Plöger. Wie ist denn da die Situation?
Ja, da ist tatsächlich im Moment immer noch viel los. Der Wallberg am Tegernsee, gerade noch gemessen, eine Böe mit 154 Kilometer pro Stunde. Ab 118 beginnt schon Windstärke 12, beginnt Orkan. Und wir haben noch ein paar Daten mitgebracht, jetzt von den Messungen. Feldberg im Schwarzwald heute dabei, da waren es sogar 165 Kilometer pro Stunde. Aber auch in tiefer gelegenen Regionen, in großen Städten, München 122. Also auch Orkan gemessen am Museumsturm in Stötten, Schwäbische Alb, 120 Kilometer pro Stunde. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie es weitergeht. Wir gucken ganz kurz auf den Luftdruckverlauf. Wer heute zum Beispiel in Saarbrücken gestanden hat und den ganzen Tag möglicherweise auf seinen Barometer geschaut hat, der wird erlebt haben, wie der Luftdruck hier ordentlich fiel, bis 988. Und wenn dann hier der Knick kommt, das ist die Passage der Kaltfront. Die kalte Luft wie eine Druckwelle drückt dagegen, gegen die alte Luftmasse. Und genau an der Stelle gibt es dann die kräftigsten Sturmböen. Dann steigt der Luftdruck wieder an. Und das passiert jetzt zum Beispiel gerade über Bayern. Und wir gucken uns den Radarfilm nochmal an. Hier sieht man das Tief mit seinen Niederschlägen. Da kommen wir gleich noch drauf. Es war für viele Schnee. Der zieht jetzt hier nach Osten weiter, aber auch in anderen Regionen Deutschlands gibt es immer noch eben Schnee- oder Regenfälle. Und wenn wir jetzt auf die Situation gucken, sind Gewitter noch im Osten Bayerns vereinzelt möglich. Ansonsten zeigt der Film sehr schön, wie das Ganze jetzt eben hier weiterzieht und wie dahinter dann die Beruhigung stattfindet. Morgen im Verlauf des Vormittags durchaus mal Sonne und Wolken. Wenn dann der Nachmittag naht, nahen auch neue Wolken und später fängt es dann auch erneut gerade westlich des Rheins an, wieder zu regnen. Heute früh teilweise Temperaturen auf 2-3 Grad unter Null sinkend. Deswegen unbedingt vorsichtig sein auf den glatten Straßen durch den Schnee. Die Schneefallgrenze ist nämlich wirklich tief ein, maximal 200 Meter. Alles drüber ist dann durchweg Schnee. Morgen Nachmittag die Temperaturen für die meisten 5 bis 9 Grad. Die Aussichten, ganz anderes Wetter am Schalltag. 29. Februar im Südwesten bis 17 Grad, wechselhaftes Geschehen. Das gilt dann auch für den Folgetag, für den Sonntag. Also viel los, wildes Hin und Her beim Wetter, Ingo.
Vielen Dank, Sven, für diese wilden Aussichten. Und das waren die Tagesthemen von heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Extra 3 und jeder Menge Satire. Susanne Stichler begrüßt Sie dann um 0:15 Uhr mit dem Nachtmagazin und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dann, tschüss.